Weißt du, wie das ist, unter lauter unzufriedenen Menschen zu leben? Natürlich weißt du es. Wir leben unter lauter unzufriedenen Menschen. Ich meine, wenn man sich ein bisschen umguckt und umhört, es gibt kaum einer, der nichts an der Politik, an der Gesellschaft, an ihrer Gesundheit, an der Arbeit, an den Arbeitskollegen. Ach, es gibt so vieles, worüber wir endlos klagen könnten. Manchmal schaffen wir es auch, auf richtig hohem Niveau zu klagen, merke ich immer wieder. Ich habe mal mit einem Freund von mir, das liegt einige Jahre zurück, aber wir haben uns unterhalten und der hat geklagt, dass also immer so viel an Abgaben und so weiter und er arbeitet und schuftet und sagt, man möchte einfach ein bisschen was haben, was man noch ausgeben kann. Und ich sagte, aber warte, du hast mir vorhin erzählt, dass ihr ein neues Schlafzimmer gekauft habt. Du warst vor ein paar Monaten 2 Wochen lang in Tunesien im Urlaub. Und du hast dieses neue Auto gekauft dieses Jahr. Ich denke, du hast ja ein bisschen was kaufen können. Und er hat ein bisschen überlegt an der Stelle. Aber ja, wir finden immer etwas, worüber wir klagen und weinen können, wenn man will. Nun, es geht mir heute früh natürlich nicht darum, unsere ganze schöne Weihnachtsstimmung mit Klageschreien kaputt zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir finden in der Bibel auch exzellente Beispiele, Vorbilder, wie man erkennen kann, was wirklich wichtig ist im Leben und wie man auch richtige, bleibende Zufriedenheit finden kann. Ich erlaube es mir, der Weihnachtsgeschichte 8 Tage weiter zu springen, zu der Zeit, als Josef und Maria den Baby Jesus in den Tempel gebracht haben, wo er beschnitten wurde, wo sie die Vorschriften des Gesetzes erfüllt haben. Aber sie waren völlig überwältigt von dem, was ihnen dort erwartet hatte. Ein Beispiel von Zufriedenheit finden wir in der Person des Simeons, von dem wir im Lukas Kapitel 2 ab Vers 25 lesen. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Nun, natürlich ist es sehr viel, was man in diesem Text so auspacken könnte. Aber in dem ersten Vers, den ich da gelesen habe, Vers 25, sagt der Simeon, dass er auf die Rettung Israels wartet, dass, Entschuldigung, ich bin irgendwie nicht sortiert hier. In Vers 25 hier heißt es, dass er auf die Rettung Israels wartete. Aber Luther übersetzt das eigentlich besser. Ich habe aus der Einheitsübersetzung gelesen. Luther übersetzt das besser, indem er sagt, er wartete auf den Trost Israels. Jesus war ganz bestimmt die Rettung Israels, keine Frage. Aber ich finde, das setzt es in einem ganz anderen Licht, wenn er sagt, dass er der Trost Israels ist. Die Israeliten waren zu dieser Zeit äußerst unzufrieden. Die waren sehr unzufrieden mit ihrer Situation. Ihr Land war von den Römern besetzt und die Wirtschaft lief auch nicht so ganz toll. Und die waren ganz unzufrieden mit der Situation. Und sie haben gedacht, wenn sie wieder ein freies Land werden, wenn sie wieder unabhängig werden, über sich selber bestimmen können, dass es ihnen so viel besser gehen würde. Aber was hören wir tagtäglich in den Nachrichten jetzt? Das Land Israel gibt es wieder, aber die große Zufriedenheit scheint da nicht ausgebrochen zu sein. Aber der Simeon, der hat etwas anderes gesehen. Er hat über die äußeren Umstände hinweg gucken können, eben weil er das gesehen hat, was wirklich wichtig war. Ich finde das faszinierend, wie es hier beschrieben ist, dass er direkte Botschaften von dem Heiligen Geist bekommen hat. Und an diesem Tag wurde er vom Heiligen Geist praktisch in den Tempel getrieben. Er wurde in den Tempel geführt, weil ihm gesagt wurde, jetzt wirst du den sehen, auf den du so lange gewartet hast. Und von dem Text ist es im Prinzip anzunehmen, dass er gar nicht weiter, es ihm gar nicht weiter gesagt werden musste, auf wen er zugehen sollte. Er hat Josef und Maria gesehen. Er hat das Baby dann auf den Arm genommen. Ich kann mir denken, was Maria sich da gedacht hat. Wow, was machst du mit meinem Kind? Aber er hat erkannt, dass der Trost Israels nicht ein großer Krieger war, nicht einer, der auf einem Streitpferd kommt, sondern war als kleines Baby gekommen. Aber dass dieses Baby Hoffnung bedeutet. Und er sieht in ihm den Trost Israels. Simeon hatte eine ganz andere Perspektive auf die ganze Sache. Er kämpfte nicht um die politische Freiheit. Er hoffte auf den Trost Israels. Nun, zu wissen, dass wir sterben müssen, ist für viele Menschen ein großes Problem. Es ist die Ursache von viel Unzufriedenheit. Aber Simeon, als er den Trost Israels gesehen hat, konnte sagen, jetzt bin ich angekommen. Jetzt kann ich in Frieden sterben, weil ich das gesehen habe, worauf ich so lange gehofft habe. Seine Zielsetzung hatte eine Menge damit zu tun, wie er das Leben überhaupt betrachten konnte und ob er zufrieden sein konnte mit seinem Leben oder nicht. Der christliche Glaube bietet uns die Gelegenheit, ein Ziel zu haben. Ein Ziel, das uns in Ewigkeit nicht genommen werden kann. Alle anderen Ziele des Lebens müssen dann daran gemessen werden. Sind sie etwas, was wirklich Halt haben? Ich meine, es ist natürlich nicht verkehrt, wenn wir Ziele haben im Leben, Ziele, die wir auch erreichen können, Ziele, die wir erfüllt sehen können. Aber wir müssen erkennen, dass sie nur Etappen sind, dass sie nur Zwischenschritte sind. Aber dass das ultimative Ziel unseres Lebens größer sein muss, sonst wird unser Leben zu einer Enttäuschung. Was ist denn, wenn man sagt, sein höchstes Ziel ist es, reich zu werden? Man ackert sich ab, verliert vielleicht die Familie und die Gesundheit. Es sind viele Leute, die das geschafft haben, in ihrem Streben genug Geld zu haben. Und sie haben dann endlos viel Geld. Und was wollen sie damit dann anfangen? Sie arbeiten nur weiter, weil sie nichts anderes kennen. Wir haben verschiedenste Ziele im Leben. Und Ziele sind okay, solange wir erkennen, was wirklich wichtig ist, was das ultimative Ziel unseres Daseins sein soll. Und ultimativ ist es wichtig, dass wir auch da ankommen können, wo der Simeon auch war, als er gesagt hat, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du es gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Marie und Josef haben sich schon gewundert, als der Simeon auf sie zugekommen ist, aber das war noch nicht das Ende. Da ist dann gleich noch jemand auf sie zugekommen. Sie hieß Hanna. Und wir lesen von ihr ab Vers 36 im Lukas 2. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Aschur. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. An Hanna ist es wirklich ganz besonders ihre Umstände. Das heißt, dass sie 84 Jahre alt war und dass sie 7 Jahre lang mit ihrem Mann gelebt hatte und dann verwitwet wurde. Man muss verstehen, dass zu der Zeit wurden junge Frauen mit ca. 13, 14 Jahren verheiratet. Das heißt, sie war ca. 20, als ihr Mann gestorben ist. Und zu diesem Zeitpunkt dann über 60 Jahre lang Witwe gewesen. Nun, gerade sie, gerade in dieser Gesellschaft, zu dieser Zeit, hätte allen Grund zu klagen. Sie hätte allen Grund, Miesepeter zu sein, sozusagen. Aber was lesen wir von ihr? War sie sauer auf Gott wegen des schweren Lebens, was sie gehabt hatte? Sie hat ihre ganze Zeit im Tempel verbracht. Sie hat gefastet und gebetet. Sie hat ihr ganzes Leben Gott gewidmet. Nicht in einem, du bist ein böser Gott, warum hast du das mir getan? Sondern eindeutig in einem Leben der Hingabe. Das ist ein beeindruckendes Beispiel, wie jemand Gott nicht als die Quelle ihres Problems gesehen hat, sondern dass sie in ihm die Quelle des Lebens gesehen hat. Dass sie in ihm die Antwort auf alle ihre Fragen gefunden hat. Und dass sie in ihm die Hoffnung gefunden hat, die ihr in den alltäglichen Dingen des Lebens schlicht und einfach verwehrt geblieben waren. Sie hat ihr ganzes Leben Gott gewidmet. Und so hat sie uns auch nochmal gezeigt, die Ereignisse in unserem Leben, unsere äußeren Umstände, sie sind nicht das Definierende. Sie definieren nicht, wer wir sind. Sie definieren auch nicht, sie bestimmen nicht, ob wir zufrieden sind in unserem Leben oder nicht, sondern unsere Perspektive auf das Leben. Das bestimmt, ob wir zufrieden sind oder nicht. Es ist manchmal ganz interessant, in Gesprächen mit Menschen, gerade wenn sie Streit oder Schwierigkeiten haben mit anderen Menschen, stelle ich die Frage, wen kannst du verändern? Über wen hast du die Macht, Veränderung zu bewirken? Manche erkennen es, manche wehren sich gegen die einzige Antwort, die es darauf gibt. Du kannst dich selbst ändern und keinen anderen Menschen. Du kannst keinen anderen Menschen verändern. Oh, du kannst es versuchen. Wir tun das immer wieder. Aber du wirst immer wieder feststellen, dass es dir nicht gelingen wird, eine Veränderung in dem Menschen zu bewirken. Das können sie nur selber, beziehungsweise natürlich der Geist Gottes. Aber ich kann keinen anderen verändern. Ich kann aber entscheiden, wie ich auf Gott reagieren werde. Ich kann entscheiden, wie ich auf die Umstände meines Lebens reagieren werde. Und ich will hier nicht als der große Lehrer oder gar als Heuchler hier vorne stehen. Ich bin selber manchmal unzufrieden im Leben. Ich muss mich selber oft daran erinnern, Karl, du hast die Gewalt zu entscheiden, wie du auf diese Situation reagierst. Ich will immer sagen, nein, die müssen sich ändern, die müssen sich ändern. Oder die Umstände, die müssen sich ändern. Aber nein, ich entscheide, wie ich auf eine Situation reagieren werde. Ich entscheide, ob ich es Gott erlaube, mir zu sagen, was wirklich wichtig ist. Ich bin es, der entscheidet, ob ich nach Gottes Prinzipien leben werde, wo er mir gesagt hat, hier findest du Leben, hier findest du den Weg zur Gerechtigkeit, oder ob ich sage, nein, ich will meinen eigenen Weg gehen. Oh, das hat alles so viel mit unserer Zufriedenheit, gegebenenfalls Mangel daran, zu tun. In Jesus hat Gott eine Tür für uns geöffnet, eine Tür zum Leben, eine Tür zum wahren Licht. Ein Licht, das scheint, auch wenn draußen nur Wolken sind, auch wenn die äußeren Umstände in meinem Leben total widerlich sind. Sein Licht ist da und ich entscheide, ob ich die Tür dafür aufmache, ob ich sein Licht in mein Leben scheinen lasse oder ob ich die Tür zuknall und sage, ich werde das jetzt selber machen. Und letztlich entscheide ich, ob ich zufrieden bin im Leben oder nicht. Weil wenn ich nur über die äußeren Umstände schimpfe, dann ist es keine große Kunst und ich habe nicht viel gekonnt. Aber wenn ich sage, okay Herr, die äußeren Umstände, die gefallen mir nicht, die passen mir nicht, aber ich will dir vertrauen und ich will den Weg mit dir gehen. Und wie es, ich vergesse ob letzten Sonntag oder der Sonntag davor, wie ich selber schon öfters gebetet habe, Herr, ich schaffe das nicht, aber du kannst es. Bewirke du es in mir. Ich denke, von Simeon und von Hannah können wir alle sehr viel lernen. Wir können sehr viel lernen über die Bedeutung des Lebens, über den Weg unseres Lebens. Und wir können auch mit den beiden erkennen, dass das Heil Israels gekommen ist und dass er uns eine Hoffnung bietet, die uns im Leben nicht genommen werden kann. Aber bin ich bereit, mich der Herausforderung von Weihnachten zu stellen und zu sagen, okay, du sollst Herr sein. Beschenke du mein Herz, dass ich lerne, wo wahre Zufriedenheit zu finden ist. Amen.